Hi, ich bin Jan, Ernährungswissenschaftler und Autor.
Und ich bin Sanja, Journalistin und ich esse gern. Du hörst Heißer Brei, der Podcast, der deine Ernährungsfragen beantwortet. Kurz und knapp, wissenschaftlich fundiert und für alle verständlich.
Schick uns deine Fragen an heißerpodcast@gmail.com. Viel Spaß!
Ich habe letztens mit meiner besten Freundin mal so generell über Supplements gesprochen und sie ernährt sich vegan, also schon seit Jahren. Und irgendwie, wir haben über Omega-3 gesprochen, wir haben über Vitamin B12 gesprochen und da habe ich voll gemerkt, es gibt noch wirklich sehr viele Unsicherheiten, also auch bei mir und auch bei ihr. Viele Fragen konnte ich auch einfach nicht beantworten und dann ist mir aufgefallen, wir müssen mal darüber sprechen, ab wann Supplement sinnvoll ist, wer sie braucht, wer sie nicht braucht. Ja, und was man halt sonst alles noch so wissen muss. Deswegen lass uns doch mal damit anfangen. Also wer braucht Supplements und wer nicht? Ich weiß, das ist immer schwer, das zu verallgemeinern. Aber lass uns mal das so beantworten, dass die meisten Menschen damit was anfangen können.
Okay, versuche ich. Also Supplements. Was sind Supplements? Das sind Nahrungsergänzungsmittel. Und Nahrungsergänzungsmittel gibt es noch gar nicht so lang. Also theoretisch braucht niemand Supplements, weil sonst gäbe es uns ja nicht als Spezies. Also
Denke ich nämlich auch manchmal. Ne,
Pi mal Daumen, 100 Jahre, sage ich jetzt mal, gibt es vielleicht Vitaminpräparate. Es gibt dazu auch ganz spannende, jetzt vielleicht mal eine Randnotiz, aber es gibt da ganz spannende Reportagen und auch ein Buch dazu, zum Thema, wie beispielsweise auch Vitaminkuren im Dritten Reich, im sogenannten Dritten Reich, eingesetzt wurden und Nazi-Größen behandelt wurden von ihren Privatärzten. Die waren oft an Infusionen, haben da ganz, ganz hohe Dosen Vitamin C beispielsweise bekommen. Super spannend, also Randnotiz. Aber genau, theoretisch braucht niemand Supplements. Unsere Spezies ist sehr, sehr weit gekommen ohne Supplements, ohne Nahrungsergänzungsmittel. Und theoretisch reicht eine optimale Ernährung aus. Was heißt das? Also optimale Ernährung, das ist nicht nur, okay, wir wählen jetzt eine abwechslungsreiche Lebensmittelauswahl aus, sondern es heißt auch, die Böden sind nährstoffreich. Wir achten auf eine schonende Zubereitung der Lebensmittel. Wir essen möglichst omnivor und abwechslungsreich. Deine Freundin ist vegan, das ist schon mal nicht ganz abwechslungsreich. Also ist schon mal eine Einschränkung drin. Und ich finde gerade nährstoffreiche Böden super spannend. Es gibt ja, also wir leben in einer Welt, da gehen wir in den Supermarkt, wenn wir Hunger haben, kriegen alles wunderbar. In der Theorie, es gibt ganz viele Veröffentlichungen aus den letzten 20, 30 Jahren schon, aus verschiedensten Ländern, sei es UK, sei es Deutschland, sei es die Schweiz, sei es auch Südamerika, Nordamerika etc., die ganz eindeutig zeigen, unsere Böden werden nährstoffärmer. Ergibt auch total Sinn. Denn was machen wir die ganze Zeit? Naja, wir müssen Milliarden Menschen versorgen mit Lebensmitteln. Und diese Lebensmittel brauchen logischerweise Nährstoffe in Böden. Die Böden sind aber nicht dafür gemacht, in dieser Form Landwirtschaft zu betreiben. Beziehungsweise wir sind halt einfach noch nicht da, dass wir über Gentechnik das so abbilden können und so weiter. Das wäre vielleicht mal eine separate Folge. Aber man sieht eben, der Nährstoffgehalt in den Böden sinkt. Beispielsweise Selen. Ist ein super Beispiel, gibt es auf eine Veröffentlichung aus Deutschland in Zusammenarbeit mit der, ich glaube, ETH Zürich vor ein paar Jahren, die haben gezeigt, der Selengehalt in den Böden nimmt ab in den letzten Jahren. Es gibt eine ganz spannende Veröffentlichung aus dem Vereinigten Königreich, die zeigt, die hat verglichen, der Boden und der Nährstoffgehalt vor circa 100 Jahren und heute sozusagen, ne, Pi mal Daumen, vielleicht habe ich jetzt die Details der Daten falsch, aber Pi mal Daumen vor 100 Jahren und heute und man sieht einen deutlichen Unterschied im Nährstoffprofil der landwirtschaftlichen Ackerfläche. Das heißt natürlich, dass dann später im Supermarkt, ne, wenn dann so ein Grünkohl da liegt, da ist dann weniger Vitamin C drin, möglicherweise als vor 100 Jahren, als die Uroma das noch vielleicht mit dem Uropa zusammen im eigenen Garten angepflanzt hat. Also das ist natürlich ein ganz, ganz großer Faktor, den man oft vergisst. Also es geht nicht immer nur um die Entscheidung im Supermarkt, sondern auch darum zu wissen, dass die Nährstoffe im Boden eben abnehmen, sozusagen. So, und darüber hinaus wissen, ich glaube, wenn wir ehrlich sind, wir wissen, wir sind nicht immer optimal versorgt. Nehmen wir einfach mal hektischer Alltag. So, wie viele von uns schaffen es wirklich jeden Tag so zu essen, dass wir guten Gewissens sagen können, so, ich habe mich heute gut und ausgewogen ernährt. Selbst wenn wir es schaffen, nochmal zurückzukommen auf die Böden,
So, heißt das nicht, dass wir alles haben, was wir brauchen?
Das ist das eine. Und das andere ist ja auch, wie lange liegt denn das Lebensmittel im Supermarkt schon rum? Mit jeder Stunde sozusagen verliert das ja auch Nährstoffe. Mhm. Ja, beispielsweise. Deshalb sagt man oft auch, tiefgefrorenes ist gar nicht schlechter, sondern teilweise sogar deutlich besser im Nährstoffprofil als in Anführungszeichen frische Lebensmittel, weil die halt relativ schnell nach der Ernte schockgefrostet werden. Also es gibt so viele Faktoren, Essgewohnheiten, ne? Zum Beispiel eingeschränkte Ernährungsformen, Diäten und so weiter. Und deshalb sehe ich, wenn ich über Supplements nachdenke, Nahrungsergänzungsmittel, ich sehe das so als eine Art Nährstoffversicherung. Mit einem kleinen Disclaimer, kommen wir später zu, weil der Gehalt in den Produkten kann schwanken. Aber trotzdem, das ist so eine Art, du kannst damit relativ simpel sicherstellen, dass du zumindest einen Mindestgehalt an Nährstoffen bekommst. Vor allem Mikronährstoffe, ein paar Ausnahmen gibt es auch hier. Makronährstoffe wie Proteinpulver sind natürlich auch sehr beliebte sind sehr beliebte Supplements.
Mhm. Das klingt ja eigentlich so, als wären Supplements erstmal sinnvoll, so wie sich das jetzt gerade für uns alle entwickelt hat. Es ist aber natürlich super schwer zu sagen, ja, alle Menschen brauchen jetzt dieses Supplement und dieses Supplement braucht niemand. Mhm. Aber kannst du sagen, dass unsere HörerInnen auch einfach wissen, okay, das würde für mich vielleicht in Frage kommen und das eher nicht? Mhm. Also welche Supplements für die meisten Menschen sinnvoll sind?
Ja, natürlich. Also es gibt erstmal so ein paar Gruppen, wo ich pauschal sagen würde, die sollten sich unbedingt mit dem Thema auseinandersetzen, entweder mit einer Ernährungsfachkraft oder Arzt und Ärztin, am besten einer Kombination aus beidem. Das sind vegan lebende Menschen, das sind Kinder und Jugendliche, also die Eltern dann. Das sind Schwangere und Stillende und das sind Menschen mit Allergien. Das so als, das sind nicht die meisten Menschen, aber trotzdem, das sind die Menschen,
die sich auf jeden Fall mal damit beschäftigen sollten.
Genau, ganz genau, beschäftigen sollten. So, und jetzt geht es wirklich um die meisten Menschen. Also, wir hatten schon mal über Omega-3 gesprochen und das, ich sag mal, das Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis heutzutage ist leider nicht mehr so toll. Jetzt ist es so, man könnte natürlich auch relativ viel fetten Fisch essen. Der kommt dann oft aus Aquakulturen. Die Aquakulturen wiederum, ich sag mal so, da sind die Bedingungen für die Fische nicht immer optimal. Nicht nur was die Tierhaltung oder die Haltung angeht, sondern aber auch was
die Ernährung
angeht, was die Belastung mit bestimmten Stoffen angeht, aus dem Futter beispielsweise. Deshalb, ich würde sagen, Omega-3, damit kann man nichts falsch machen, außer man hat jetzt Blutgerinnungsstörungen beispielsweise. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil Omega-3 auch das Blut sozusagen dünner macht.
Vielleicht sagen wir noch ganz kurz dazu, egal was ihr für Supplements nehmen wollt, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann sprecht das mit Arzt oder Ärztin.
Genau, und informiert euch. Und ich meine, wir reden jetzt wirklich über gesunde Menschen, die meisten Menschen, ich sag mal, ne, also gesunder Querschnitt durch Deutschland. Dann Vitamin D3, Oktober bis März, für mich absolut indiskutabel notwendig. Auch wenn es gibt immer wieder, und das nervt mich wirklich unfassbar, es gibt immer wieder Leute, die haben irgendwie, ich weiß nicht, was sie gemacht haben in ihrem Leben, aber die werden dann interviewt zum Thema, braucht man Vitamin D? Und dann sagen die allen Ärztes, nee, niemand braucht das. Und dann guckt man sich so die Studienlage an und dann muss man einfach sagen, doch, du hast es einfach nicht verstanden, denn in den Wintermonaten, in den kalten Monaten, Oktober bis März, ist es einfach fahrlässig zu sagen, in meinen Augen, Menschen in Mitteleuropa, ne, es geht jetzt nicht um Menschen, die in L.A. wohnen und die ganze Zeit Sonne abkriegen, aber es geht um Menschen in Mitteleuropa, dass die genug Sonne abkriegen, um körpereigenes Vitamin D zu synthetisieren, halte ich für fahrlässig. Und Mängel an Vitamin D können auch mitunter schwerwiegende Folgen haben. Also auch da, Oktober bis März muss man nicht das ganze Jahr nehmen, aber Vitamin D3 sinnvoll für die meisten Menschen. Proteinpulver. Wir schreiben ja gerade ein Buch, Eingetaucht Proteine, warum brauche ich mehr Eiweiß? Und da gucken wir uns natürlich ganz viele Studien an, wir beide. Und es ist so, die meisten Menschen essen zwar genug Protein auf dem Papier, ich sag mal brutto, so irgendwie. Das Problem ist, die Quellen, wenn man sich die anschaut, für Protein in der Durchschnittsernährung sind so schlecht. Das sind so Wurstwaren, stark verarbeitete Lebensmittel. Das ist nichts, was, also wirklich, das ist davon einfach am besten die Finger lassen in großen Mengen. Und deshalb sage ich also, wenn man sowieso zum Beispiel die Grundbausteine für ein langes, gesundes Leben, Training, Krafttraining gehört da unbedingt dazu. Eine gesunde, abwechslungsreiche, proteinbetonte Ernährung mit gesunden Fettsäuren, dann gehört da für mich auch ein Proteinpulver dazu, von dem die meisten Menschen profitieren können. Müssen nicht, wenn man genug Protein isst, hochqualitativ, da gibt es ja ganz große Unterschiede auch bei den Quellen, wie viel wird aufgenommen, ne, und so weiter und so fort. Aber da würde ich sagen, ein gutes Proteinpulver, damit kann man auch nichts falsch machen. Dann Kreatin ist ein sehr, sehr gut, vielleicht das besterforschte Supplement der Welt.
Ach krass.
Kreatin, vor allem im Kontext Muskelkraft, Muskelausdauer, also Kraft, Kraftleistung, Gesamtkraftausdauer.
Hat das nicht auch ein bisschen was mit mentalem Fokus zu tun? Ich bin mir gerade nicht sicher.
Genau, genau. Und immer mehr Hinweise, dass es auch kognitive Effekte hat. Ich will hier mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Es gibt Leute, die sich sehr intensiv mit Kreatin auseinandersetzen, die ganz viel dazu lesen, an Forschungsarbeiten, die sogar sagen, das spielt eine Rolle bei der Therapie von mentalen Erkrankungen wie Depression, Angststörung. Es ist nicht zu, also damit, ich würde jetzt niemandem empfehlen, Antidepressiva etc. abzusetzen und nur Kreatin zu nehmen, aber es spielt wohl eine entscheidende oder kann eine entscheidende Rolle spielen für eine bestimmte Patientengruppe. Und das finde ich allein schon super spannend. Für alle anderen hat es wohl den Effekt, dass es auch den Fokus verbessern kann. Also nicht, es ist nicht nur ein reines Muskelsupplement. Also deshalb, Kreatin steht hier auch drauf. Muss man nicht unbedingt durchgängig nehmen. Gibt es verschiedene Meinungen zu. Ich finde auch, das zu sozusagen zu cyclen, also zyklisch zu nehmen, kann sinnvoll sein. Aber deshalb, ich habe es aufgenommen, weil einfach die meisten Menschen wahrscheinlich davon profitieren würden. Selbst wenn sie dann nur im Training, also in Anführungszeichen nur etwas stärker sind, ich sag mal eine Wiederholung mehr schaffen, dadurch mehr Muskeln aufbauen, dadurch ihren Grundumsatz erhöhen, dadurch weniger anfällig für Adipositas sind und Diabetes Typ 2 und ganz viele andere Zivilisationskrankheiten. Allein deshalb ist es schon sinnvoll. Und dann zu guter Letzt ein sogenanntes Nährstofffundament. Man kann, früher hat man gesagt, Multivitamin geht mir nicht weit genug. Ich denke, also da sollten auf jeden Fall Mineralstoffe drin sein. Da sollten auch meiner Auffassung nach noch ein paar andere positiv wirkende Stoffe drin sein. Zum Beispiel so Botanicals, Pflanzenstoffe, wie man das auch immer nennen will, kann man sich auch einfach kaufen. Und das ist so für mich sozusagen eine Art Nährstoffversicherung, gerade wenn ich unterwegs bin, gerade wenn ich weiß, ja, schon wieder irgendwie viel gearbeitet und jetzt nicht optimal ernährt, das passiert logischerweise auch mir, dann finde ich das immer eine gute Sache und ich glaube, da können auch viele Menschen von profitieren.
Wie also gesagt, du sprichst jetzt von so Kombipräparaten, oder?
Genau, von Kombipräparaten. Wie gesagt, niemand braucht es, trotzdem halte ich es für viele Menschen für sinnvoll, diese Stoffe zu nehmen.
Okay, wie ist es denn jetzt aber, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, zum Beispiel meine Freundin ist vegan, ist schon mal eine Einschränkung. Mhm. Aber auch Menschen, die jetzt generell sich vegetarisch ernähren oder wenige tierische Produkte essen, was ist denn mit denen? Also Vitamin B12 bei VeganerInnen, ganz klar, aber was gibt's da noch?
Genau, du hast schon gesagt Vitamin B12 und nein an alle, die mal gehört haben, irgendwie B12 aus, keine Ahnung, irgendwelchen Lebensmitteln wäre ausreichend, die vegan sind. Würde ich nicht darauf vertrauen. Da ist die Bioverfügbarkeit A entweder schlecht oder B, es sind einfach Formen, die nicht effektiv in sozusagen B12 im Körper umgewandelt werden können. Also das vorausgesetzt, hast du ja schon gesagt. Und dann, es gibt sozusagen Meat-Based Compounds. Das sind so Stoffe wie L-Carnitin, aber auch Kreatin gehört dazu. Die kommen vor allem in Fleisch vor. Und wenn man jetzt kein Fleisch isst oder wenig tierische Produkte generell, würde ich sagen, Leute, L-Carnitin macht Sinn, weil das ist nicht nur wichtig für auch da Muskelfunktion etc. pp., also ist gerade im Bodybuilding-Fitnessbereich quasi gehört zum Standard sozusagen, sondern auch wichtig für die Reproduktion. Auch wichtig für den Zyklus, das wissen viele nicht, aber da gibt es auch ganz interessante Studien zu. Und genau deshalb würde ich jetzt L-Carnitin da noch aufnehmen, dann Calcium, Eisen, Jod würde ich auch aufnehmen, wobei Jod, also ich sag mal, das ist jetzt nicht unbedingt für Menschen, die wenig tierische Produkte oder vegan sind, essen, aber das ist sowas, früher hat man gesagt, Deutschland ist ein Jodmangelgebiet, Das heißt, Jodmangelgebiet, also auch da nährstoffarme Böden führten dazu wenig Jod im Boden und so weiter. Und dann hat man gesagt, okay, was essen die meisten Menschen täglich? Salz. Und dann hat man gesagt, okay, dann tun wir Jod in Salz. Dasselbe ist passiert mit Fluorid oft. Also oft sieht man Fluorid und Jod in Salz, manchmal auch Selen sogar drin. Das ist dann so die Kombi für Schilddrüse vor allem. Vor allem für T3, T4, also die aktiven Schilddrüsenhormone. Aber da würde ich sagen, das ist jetzt nicht nur relevant für VeganerInnen, sondern generell Menschen. Aber ich glaube, in Deutschland sind wir ganz gut jetzt durch dieses Speisesalz ganz gut mit Jod versorgt.
Okay, du hast ja gerade Eisen gesagt. Mhm. Wenn wir da über Frauen sprechen, für die ist es auch super wichtig, auf ihren Eisen Haushalt genau, zu achten.
Genau, weil durch die Monatsblutung sozusagen verliert man ja auch Eisen, also Hämoglobin vor allem im Blut dann, also das, was Sauerstoff transportiert auch im Blut, und da ist halt sozusagen Eisen dran gebunden und deshalb wichtig auch Eisen zu nehmen. Deshalb sind auch übrigens die Empfehlungswerte, die Referenzwerte für Frauen höher, was Eisen angeht. Ich glaube, die liegen bei 14 Milligramm pro Tag, bei Männern bei 10. Deshalb also da einfach schauen, dass man genug bekommt. Und auch hier, also nochmal gesagt, einfach nur damit es alle verstanden haben, niemand braucht es, aber wenn man sozusagen eine Versicherung will, sicher sein will, kann man es nehmen.
Ja, und es kann aber trotzdem ja auch sein, dass man einen Eisenmangel hat zum Beispiel.
Genau,
ne?
Und dann also, sowieso.
Genau, ja, zum Beispiel absolut. Bei mir war es so, ich durfte da nicht Blut spenden, dann habe ich da immer Eisensupplements kostenlos bekommen.
Ja. Ja, perfekt.
War eigentlich ganz nice.
Noch ein Grund mehr, mal zum Blutspenden zu gehen.
Genau. Okay, dann ist es so, wir haben bisher sehr viele Fragen bekommen, wie das denn mit Kindern und Supplements aussieht. Also viel war die Frage, also kann ich meinen Kindern das geben oder sollte ich sogar? Und da ging es zum Beispiel um Vitamin D oder Omega-3, was wir halt auch gerade besprochen haben. Ja. Was sagst du dazu?
Genau, also ich hatte im Master pädiatrische Ernährung, also quasi Kinderernährung. So blöd gesagt, also vom Säuglingsalter, wir hatten sogar noch Schwangerschaft, Stillzeit, logischerweise, bis dann zum, ich glaube, 12. Lebensjahr oder sowas, oder 14. Dazu möchte ich an der Stelle gar keine Empfehlung abgeben, weil einfach, das ist für mich ein so sensibles Thema. Ich habe selbst jetzt keine Kinder, aber trotzdem, es ist mir zu heikel, jetzt hier eine pauschale Empfehlung machen zu müssen, sozusagen, und mehr kann ich ja im Podcast auch nicht machen, als relativ pauschal was zu sagen. Bei Erwachsenen wiederum sehe ich es so, okay, die Menschen haben eine Eigenverantwortung, die Menschen, da kann auch weniger schief gehen.
Ja, und die können sich auch selber informieren.
Genau,
und
bei Kindern bitte mit dem Kinderarzt, Kinderärztin sprechen, am besten auch da Ernährungsfachkräfte. Es gibt Ernährungsfachkräfte, die haben sich speziell auf pädiatrische Ernährung spezialisiert. Das sind die Leute, mit denen man reden sollte. Auch hier die Info, vielleicht machen wir dazu mal eine Folge, weil das regt mich auch oft auf. Ist so,
Aufreger-Thema.
Ich bin nicht mit dem falschen Fuß aufgestanden, aber es gibt so ein paar Themen, wie zum Beispiel Ärzte, Ärztinnen, die in der Öffentlichkeit viel über Ernährung sprechen. Ist ja auch okay, nur viele Menschen verwechseln dann Ärzte und Ärztinnen mit Ernährungsfachkräften. Und das ist halt einfach nicht, das ist so weit von der Realität weg, weil im Medizinstudium, und ich kannte ein paar Leute im Medizinstudium und man kann es auch nachlesen, da findet Ernährung statt in stundenweise, und dem gegenüber stehen dann Studiengänge, die 3, wenn man Master macht, 6 Jahre, wenn man noch promoviert, whatever, plus 5 oder so, die nichts anderes machen, als sich damit auseinanderzusetzen. Also nichtsdestotrotz, bei dem Thema Kinder und Supplements würde ich erstmal an den Arzt, die Ärztin und am besten an die Ernährungsfachkraft verweisen.
Mhm. Okay, dann, was ich mich auch oft frage, welche Supplements sollte man denn nicht zusammen einnehmen? Also man hört da irgendwie immer so ganz viel, zum Beispiel, dass man jetzt nicht Kaffee trinken soll und danach direkt Eisen einnehmen soll.
Mhm.
Kann man da so pauschal was zu sagen oder macht das vielleicht gar nicht so viel aus? Was ist überhaupt das Ding dahinter, dass man weniger aufnimmt wahrscheinlich, ne?
Genau, es geht eigentlich um die Bioverfügbarkeit. Das ist an sich auch ein relevantes Thema für alle, ich sag jetzt mal, ist ja auch gar nicht böse gemeint, für alle Nerds, Also für mich zum Beispiel ist es relevant.
Du bist auch eine.
Was Ernährung angeht zumindest. So, für mich ist es spannend. Ich mag das, mich damit auseinanderzusetzen. An der Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt so einen Spruch im Englischen, don't major in the minors. Also so, fokussier dich nicht auf diese Kleinigkeiten, auf die Details, die am Ende, ja, machen die dann 3% Unterschied. Oder in dem Fall würde ich sagen, 1% Unterschied, was die Gesundheit angeht, macht das vielleicht, wenn überhaupt. Deshalb, ich würde sagen, es gibt so ein paar Regeln, beispielsweise Kaffee trinken nicht mit Eisenpräparat zusammen. Es gibt so ein paar Regeln, bestimmte Supplements vielleicht nicht unbedingt auf nüchternen Magen zu nehmen. Bei mir funktioniert überhaupt nicht gut alles mit so Zink und so, also oder so Zink einzeln habe ich früher genommen. Davon wurde mir übel direkt am Morgen. Ansonsten ist es wirklich so, man kann sich da jetzt wirklich ins Detail zusammenlesen, was wie interagiert. Am Ende des Tages, ich sag mal ganz blöd, ist es egal, weil die Supplements sind, wenn man jetzt gute Hersteller wählt, sind eh so dosiert, dass genug ankommt, egal welche Interaktion. Eine beliebte oder eine bekannte Interaktion ist zum Beispiel Zink und Kupfer. Und es heißt, und es ist auch so, dass Zink und Kupfer sich sozusagen hemmen in ihrer Aufnahme jeweils. Jetzt könnte man sagen, so, ich meide alle Produkte, wo Zink und Kupfer drin sind. Ja, blöd, nur dann müsste man auch viele Lebensmittel meiden, weil logischer, oder Mahlzeiten, weil es ja auch Lebensmittel gibt, wo Zink und Kupfer drin ist, oder Mahlzeitenkombinationen, wo Zink und Kupfer drin ist. Also zum Beispiel, wenn ich Champignons esse mit einem Stück Fleisch, habe ich beides in Menge.
Ja, stimmt, deshalb, das vergisst man irgendwie auch, wenn man Supplements nimmt, das ist ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, einen Kaffee trinkt und danach isst man was, wo Eisen drin ist, denkt man ja auch nicht so, oh mein Gott.
Genau, also ich würde ja sagen, stimmt. Ja, nicht so relevant, ehrlich gesagt.
Okay.
Muss ich ganz ehrlich sagen.
Du hast ja gerade gesagt, auf einen leeren Magen nehmen. Das kam auch sehr oft.
Ja.
Wann soll man denn Supplements einnehmen? Morgens, abends, mittags?
Ja, auch hier, es gibt jetzt keine einheitliche Antwort, weil wir haben ja schon ganz viele angeschaut, ganz viele Supplements. Und das ist unterschiedlich von Stoff zu Stoff. Meistens oder manchmal ist es egal. Es ist immer eine gute Idee, auf die Hinweise auf der Verpackung zu achten. Wenn da steht, nicht auf nüchternen Magen einnehmen, würde ich es auch machen. Weil dann
haben die sich dabei was gedacht, ja.
Genau, dann könnte sowas drin sein wie Grünteeextrakt. Und das wiederum führt bei manchen Menschen zu Übelkeit, zum Beispiel. Und es gibt trotzdem Beispiele, also B-Komplex, so Vitamin B, also die ganzen B-Vitamine werden empfohlen oft morgens, weil die haben manchmal einen etwas belebenden Effekt. Aber auch da relativ egal. Melatonin hingegen ergibt total Sinn, abends zu nehmen, weil ich will ja nicht morgens schon einschlafen wieder oder müde werden. Proteinpulver, theoretisch egal. Schreiben wir auch im Buch drüber, dass Timing gar nicht so wichtig ist, wie man immer denkt oder hört oder wie Proteinmarken einem das verkaufen wollen. Aber nach dem Sport trotzdem ergibt es Sinn, ne? Also, und bei Vitamin D3 beispielsweise mit einer Fettquelle in den Monaten Oktober bis März. Also es gibt da so eine Bandbreite, da muss man sich am besten an die Herstellerangaben beachten. Oder halt eben, ne, wenn man jetzt so eine Art Nährstofffundament nimmt, kann es beim Frühstück, kurz vorm Frühstück schon Sinn ergeben, zum Beispiel.
Okay, jetzt haben wir ja das meiste, würde ich sagen, schon mal besprochen. Jetzt ist es aber so, viele sind ja doch irgendwie auch skeptisch einfach bei Supplements und sagen dann, ja, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was drin ist und so. Dazu muss man natürlich sagen, in der EU sind die alle gesichert. Also da kann man schon auf jeden Fall drauf vertrauen, wenn du es jetzt nicht, weiß ich nicht, aus den USA bestellst oder so. Trotzdem die Frage, wo bekomme ich denn qualitativ hochwertige Supplements? Worauf sollte ich beim Kauf achten? Und kann ich in der Regel auch dem vertrauen, was draufsteht, also der Dosierung, oder ist es dann hochdosiert? Weil darüber hört man ja auch irgendwie viel, so, oh mein Gott, da ist viel zu viel drin, du scheidest das alles aus, ist eigentlich nur rausgeschmissenes Geld.
Teurer Pipi.
Ja, genau. Ja. Deswegen, vielleicht können wir da noch ganz kurz drauf eingehen.
Ja, klar, also total wichtige Frage. Die Aufnahme der einzelnen Stoffe in so einem Produkt hängt von vielen Faktoren ab. Zum Beispiel von dir selbst. Also wie effektiv ist eigentlich dein Verdauungstrakt darin, Nährstoffe aufzunehmen? Das kann sein, dass du irgendwie super effektiv bist und ich überhaupt nicht, weil ich irgendwie, keine Ahnung, einen ineffizienten Darm habe. Ja, das kann natürlich sein. Oder vielleicht Verdauungsbeschwerden, die das behindern. Dann hängt es natürlich ab von der Bioverfügbarkeit der einzelnen Zutaten. gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, ist völlig egal, ob aus der Drogerie das billigste Produkt oder ein Premium-Produkt. Naja, also man kann sich ja schon die Zutatenliste anschauen und man kann ja auch ein bisschen darauf achten, dass man sogenannte bioidentische Formen jetzt wählt von Stoffen, beispielsweise B12, eher in der Form Methylcobalamin und bioidentische verwandte Formen als Cyanocobalamin, also eine synthetische Form, die weniger gut aufgenommen wird, die halt auch einfach synthetisch ist. Da bin ich halt ein Freund von, okay, möglichst nah an der bioidentischen Form, die halt auch in Lebensmitteln vorkommt. Das ist so das eine. Das andere ist, Hersteller, du hast gesagt, okay, die EU stellt schon relativ viel sicher, stimmt, aber die EU ist auch da, also es gibt einen großen Unterschied zwischen medizinischen Produkten und Nahrungsergänzungsmitteln. Mhm. Die sind beide theoretisch relativ ähnlich, können die sein, aussehen. Aber der große Unterschied ist, wenn du ein Arzneimittel auf den Markt bringen willst, musst du das mit Studien belegen, dass es wirkt. Bei Nahrungsergänzungsmitteln ist es nicht so. Außerdem sind die Kontrollen bei Arzneimitteln viel, viel strenger als bei Nahrungsergänzungsmitteln. Ja. Nahrungsergänzungsmittel gibt es auch rezeptfrei. Arzneimittel in der Regel nicht.
Und das sagt ja schon einiges aus.
In der Apotheke. Genau, das sagt schon viel aus. Also die Angaben auf dem Label bei Supplements, die können relativ hohen Schwankungen unterliegen. Gesetzlich sind sogar, es hängt ein bisschen von den Stoffen ab, ich glaube, es kann abweichen, also nagelt mich bitte nicht fest, aber Pi mal Daumen 20% plus minus. Das heißt, wenn da steht, es sind 100 Milligramm drin von irgendwas, wäre auch okay, wenn 120 drin sind oder nur 80. Nur mal so, okay. Ne? Kann sein, dass die Details da auch nicht 100% stimmen, aber in der Größenordnung bewegen wir uns. Also deshalb ist es auch so wichtig, bei Nahrungsergänzungsmitteln nicht nur auf die Hersteller zu vertrauen, weil die EU oder sonst irgendwer prüft das eh nicht, also machen die nicht, sondern auch auf unabhängige Zertifizierung. Ne? Also es gibt in den USA sowas wie NSF. Es gibt in Deutschland sowas wie die Kölner Liste, die testet zwar auf Dopingsubstanzen, aber trotzdem ist ja auch wichtig. Also ich will jetzt nicht unbedingt verunreinigtes Multivitamin oder so haben, wo dann irgendwie Dopingsubstanzen drin sind oder dopingähnliche Substanzen. Also da wirklich auf auch so Dritttests achten. Am besten ist es natürlich auch, wenn so ein Unternehmen irgendeine Form von Studien veröffentlicht, oder andere Zertifikate, die die Sicherheit sozusagen bescheinigen, weil es ist halt leider, wie gesagt, ja, so ein bisschen, also theoretisch, wir beide können jetzt sagen, hey, der Podcast läuft gut, lass uns doch eine Supplement-Firma machen. Mhm. Also können wir machen, wir können bei irgendwem, bei irgendeinem Abfüller können wir die ganzen Sachen kaufen, zusammenmixen, dann schreiben wir heißer Brei drauf, sagen, das ist jetzt unser Multivitamin für jeden Tag, gib ihm. So, da kommt niemand und kontrolliert nochmal, was da wirklich drin.
Oh, okay.
So, und dann gibt es aber Hersteller, die sozusagen sich selbst verpflichtend um Tests, unabhängige Labore und so weiter kümmern und das dann auch untersuchen lassen. Oder sich um irgendwie so Zertifikate sozusagen kümmern, wie Kölner Liste, wie NSF in den USA und so weiter und so fort.
Also sollte man dann gucken, wenn man jetzt zum Beispiel was im Internet bestellt, wirklich einfach nochmal die Zertifikate checken, was sind das dann für unabhängige Institutionen oder wer hat das gecheckt?
Ja.
Und wenn da gar nichts draufsteht, vielleicht eher die Finger davon lassen.
Genau, ja.
Okay, ja gut, also es ist natürlich schon, es ist ein sehr komplexes Thema, es hat sehr, sehr viele Einflussfaktoren auch, aber ich glaube, das haben wir ganz gut, hast du ganz gut zusammengefasst. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann schreibt uns einfach an heißerpodcast@gmail.com und dann werden wir uns damit nochmal beschäftigen. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute allgemeine Antwort erstmal.
So ein Einstieg wieder.
Ein Einstieg wieder. Genau, wenn ihr Lust habt, mehr über Ernährung zu erfahren, dann meldet euch gerne bei unserem Newsletter an. Der startet am 1.
Juni. Am 1. Juni, genau. Also quasi nächste Woche geht es dann los, ne?
Genau.
So, und anmelden könnt ihr euch ganz einfach unter gesundernewsletter.de. Kostenlos, genau. Natürlich. Alle zwei Wochen gibt es dann Newsletter. Da gehen wir zum Beispiel auch auf Dinge ein, die wir jetzt hier im Podcast nicht machen können. Zum Beispiel vielleicht auch mehr ins Detail gehen beim Thema Supplements.
Genau. Und wenn ihr den Link sucht, immer in den Shownotes. Da findet ihr eigentlich alles, wonach ihr sucht.
Genau.
Und dann hören wir uns nächste Woche.
Bis dann.
Ciao.